Fans gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele-Podcasts. Mein Name ist Christian Alt und gegenüber auf der anderen Seite des Internets ist Christian Schiffer. Hallo.
Hallo. Und ja.
Ja, ich habe hier einfach das Heft in der Hand, weil ich wollte gerade sagen, das ist eine Folge, in der ich mal mehr reden werde als Christian, oder?
Ja, ich finde heute quasi nicht statt, denn es geht um die E3. Ich musste so viel arbeiten, ich habe nichts mitbekommen von der E3 und ich erwarte mir eigentlich ein Gesprächsanteil von dir von etwa 95% und ein ausgeklügeltes Briefing und Co-Referat über das, was auf der E3 passiert ist. Ich weiß wirklich gar nichts. Also es ist wirklich so, als wäre ich 4 Tage, keine Ahnung, wo ist man denn so schön abgekapselt? Was gibt's denn da so?
In so einem
usbekischen Uranbergwerk habe ich gearbeitet. 3 Tage lang. Und jetzt krieche ich da raus, ja.
Ja.
Will in der Radbar aus Stalker was trinken gehen und erfahr plötzlich vom Typen, hey, es war E3. Und ich weiß einfach nichts darüber. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ich bin, um hier ein bisschen intellektuellen Anspruch hineinzubringen, ich befinde mich hinter dem Schleier des Nichtwissens.
Das ist nicht, wie der Schleier des Nichtwissens funktioniert, aber ich
doch,
kann jetzt,
ja,
ja, aber dahinter, wird, man ist ja, also man ist ja draußen, wurscht. Aber du hast gerade schon das Richtige gesagt, und zwar Stalker. Stalker 2 war schon länger angekündigt, aber jetzt auf der E3 wirkliches Gameplay zu sehen, und meine Fresse, das sieht ganz schön geil aus, kann ich dir sagen.
Ja, wow. Freue ich mich wahnsinnig darauf, weil Stalker ist eins der geilsten Spiele aller Zeiten.
Ja, und vor allen Dingen ist es so der erste Teil von dem, was heute so generell, glaube ich, Thema sein wird. Klar, immer vorangeschickt, Sony hat keine Pressekonferenz gehabt auf dieser, in Anführungszeichen, E3 dieses Jahr. Aber mein Gott, hat Microsoft aufgetischt. Microsoft hat richtig geballert die letzten paar Tage. Und diese Microsoft PK, da ging es wirklich hoch her. Und nämlich Stalker 2 wird exklusiv im Game Pass erscheinen auf PC und Xbox Series Konsolen.
Ja, und also das habe ich auch mitbekommen, dass irgendwie 100 geile Sachen für Xbox Game Pass erscheinen. Und ich frage mich immer noch, was macht eigentlich Sony? Also ist Sony, sagen wir mal, in einem usbekischen Uranbergwerk gefangen und kommt nicht raus und kriegt nicht mit, was in der Welt passiert? Also kann man sich so ein Szenario hier vorstellen?
Ja, andererseits muss man auch sagen, es ist halt so, ich glaube, es ist ein bisschen Innovators Dilemma, ne? Also so, Microsoft war in der Position, jetzt mal endlich was zu machen, was zu verändern, aber Sony eben nicht, weil die mit ihren Exklusivtiteln sehr, sehr erfolgreich sind. Wenn du jetzt so anschaust, ich werde heute über Dinge sprechen, über die ich mich freue, ja? Ich werde nicht über all die, ach, guck mal, da ist ein kleiner, süßer Indie-Titel, der könnte unsere Gürtelfolge im Oktober ein bisschen beglücken. Das ist mir alles scheißegal. Ich will nur die Sachen, auf die ich mich wirklich freue, wo ich mir denke, hey, das könnte geil werden. Und nur von denen werde ich dir heute erzählen, weil wir einen ganz ähnlichen Spielegeschmack haben. Ich muss dir jetzt nicht erzählen, dass noch Fire Girl rauskommt, ein süßer Side-Scroller in Pixel-Optik für irgendeine Shit für Switch.
So. Das Gute ist, wenn du die E3 verpasst, dann verpasst du auch diese ganze süße Side-Scroller-Scheiße.
Ja. Ja.
Diese ganze, das ganze furchtbare Zeug, wo jeder meint, er würde das Rad neu verändern, obwohl er einfach nur den 500. süßen Side-Scroller macht. Und da bin ich wirklich froh, dass ich das verpasst habe. Stalker. Kommt Stalker 2 also logischerweise vom selben Studio, also GC, wie hießen die nochmal? Game World, irgendwas?
Game World, kommt, ist das so? Ja, GSC Game World, ja.
Haben die irgendwas gemacht seit Stalker 1? Ich bin auf Wikipedia. Cossacks 3, das ist doch ein Strategiespiel.
Ja, ja,
das haben okay. Ja. Also, die haben seit 2009, also da kam dann nochmal so eine Stalker-Erweiterung raus, haben die keinen Ego-Shooter mehr gemacht, sondern nur ein Strategiespiel, das, glaube ich, so mittelgut war. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Andererseits, vielleicht ist da jetzt einfach auch Druck auf dem Tank, dass sie einfach so Bock haben. So, die laufen praktisch raus aus der Umkleide und dann geht's direkt los, wird direkt das erste Tor geschossen. So.
Ja, also ich bin gespannt, aber du hattest einen positiven Ersteindruck.
Ich hatte einen positiven Ersteindruck, ja. Ich habe ja auch das erste Stalker nie gespielt, das habe ich auch schon öfter erzählt. Und vielleicht hole ich das dann irgendwann nach und dann spiele ich direkt noch Stalker 2 hinterher. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch so, wir haben ja diesen Dark Tourism auch mit Tschernobyl jetzt in den letzten Jahren erlebt. Ich glaube, es ist auch eine gute Zeit für Stalker noch als Marke. Weil irgendwie jetzt auch durch die Tschernobyl-Serie, glaube ich, ist das ganze Thema auch nochmal heiß.
Ja, also ich habe die Macher ja damals interviewt. Du hast die Sendung ja damals gehört. Ich glaube, vor 11 Jahren habe ich ein kleines Feature gemacht über den Atomunfall in der Popkultur. Und ich fand es mega interessant, weil diese Stalker-Leute, die haben halt erzählt, hey, für uns war das halt nicht so geil mit die Postapokalypse ist bunt und wir fahren alle geile Autos und in der Donnerkuppel singt Tina Turner. So, es war einfach nur Scheiße. Es war nur Scheiße. Und ich meine, die Ukraine war halt extrem betroffen und das merkt man halt dem Spiel an. Und das war für mich damals, also lang vor The Road oder sowas, so ein echt interessantes Popkulturprodukt, was halt mit diesem Atomding so interessant umgegangen ist. Und das stimmt schon. Also durch diese Serie, Tschernobyl-Serie, und so, und durch diesen Katastrophentourismus, wo es ja auch das Interessante ist, dass die Leute ja auch, glaube ich, deswegen hinfahren, weil sie dort auch so Tierarten sehen, die es halt gar nicht gibt woanders. Also gar nicht, weil die mutiert sind, sondern weil sich halt die Natur das so zurückerobert und der Mensch halt immer noch, die vielleicht das größere Problem für Tiere darstellt im Vergleich zum krassen Atomunfall und so. Und ja, aber ich finde das super interessant und das ist halt auch, ich meine, damals als Stalker 1 erschienen ist, hatten wir kein Tschernobyl-Revival, aber wir hatten ein kleines in der Spielekultur, wenn du dich erinnerst. Das war ja auch die Zeit von Modern Warfare 1, glaube ich, das ja auch in Pripyat spielt. Und da gab es dann quasi zwei Spiele, die irgendwo, also du kennst ja diesen Freizeitpark da bei Pripyat vor diesem Gebäude, wo alles so übermosert ist und ich glaube so eine Autoscooter stehen da rum und eben dieses Karussell und Riesenrad und so, das konntest du halt, das war glaube ich innerhalb von einem Jahr gab es zwei Spiele, die genau in dieser Szenerie gespielt haben.
Ja, ich habe noch ein Spiel tatsächlich, ist mir aufgefallen auf der E3, das ein bisschen dazu passt, aber auch nicht so wirklich. Und zwar Atomic Heart. Sagt dir das was?
Ja, irgendwas Russisches ist das.
Ja, es ist das russische Bioshock, wird es oft
genannt. Ah ja, genau. Ja.
Und meine Fresse, freue ich mich auf dieses Spiel. Das sieht richtig geil aus. Es spielt in so einer 50er-Jahre-Welt, in der die Russen durch extreme Kybernetik alles erfunden haben, was noch nicht mal heute existiert. Also Hologramme, Roboter, Internet und so gibt's alles da. Und man durchsucht dann so eine alte russische Forschungsstation. Und das sieht richtig geil aus. Das ist richtig wack, sieht es aus. Das ist ein ganz, ganz eigener Stil. So ein Stil, der sehr, sehr inspiriert ist von russischer Science-Fiction, den du wirklich im Westen einfach so nicht siehst. Und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich sag nur, menschenähnliche Roboter mit Schnurrbärten. So ist dieses Spiel. Habe ich Bock drauf.
Mega gut. Klingt verdammt gut. Und mir gefällt tatsächlich, finde ich, diese russische Perspektive auf Science Fiction, ja, glaube ich, sehr gut. Das finde ich super interessant.
Auch im Game Pass.
Es ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Aber ich meine, sie haben natürlich jetzt auch Geld. Also ich meine, die Übernahme von Discord ist ja abgeblasen, ne?
Genau, jetzt haben sie wieder Geld, um so ein kleines russisches Team aufzukaufen und sagen, hey, mach das mal doch mal, komm.
Genau.
Hier ist Geld. Jetzt ist die Frage, wie wir voranschreiten. Ich kann ja erstmal, bevor wir wirklich zu den großen Titeln nochmal kommen, wo wir auch schon im Chat miteinander geschrieben haben, kann ich ja mal so ein paar kleine Brocken hinwerfen, die dich aber auch erfreuen werden.
Solange es keine süßen Sidescroller sind, nehme ich auch kleine Brocken.
Ich weiß, du bist großer Fan von Management-Spielen. Ich habe zwei Management-Spiele, die dir gefallen könnten. Nämlich Jurassic World Evolution 2.
Sehr gut. Ich fand, das war ein hervorragendes Spiel der Vorgänger. Wirklich super. Ist auch im Game Pass.
Ja.
Und ich glaube, kommt es nicht auch Jurassic Park 2 auch für den Game Pass?
Das kann total sein.
Ich glaube schon.
Dieses Mal mit Flugsauriern und Jeff Goldblum spricht auch eine Rolle. Also das wird, glaube ich, es ist eine sichere Bank, dass das echt okay wird. So.
Also Frontier Development haben gut abgeliefert, was Aufbauspiele geht. Sie haben das Genre des Freizeitpark-Simulators, finde ich, sehr kompetent in die Moderne geführt. Ne, mit, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, halt ihrem Planet Coaster, genau. Und ich denke, und wie gesagt, also das werden sie mit Jurassic Park 2 auch schaffen, weil der erste war schon super und ich finde, dass das sehr schön auch von den Filmen und sehr schön aufgegriffen hat, so in dem eigenen Spiel. Also so vom Stil und von den Aufgaben und was man da so macht und diese ganze Angst, dass irgendwann das Chaos-Prinzip, was Jeff Goldblum ja dann im Film erklärt, dass das irgendwann sozusagen ausbricht und alles kaputt geht. Das finde ich, haben sie da sehr schön übertragen.
Ja, und ich habe noch eine ähnliche Kerbe, noch ein Spiel, das du nicht, glaube ich, auf dem Schirm hattest, beziehungsweise ist auch sehr, 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 sehr neu. Und zwar Two Point Campus.
Ja, davon habe ich tatsächlich gelesen, weil das wurde vor der E3 schon angekündigt. Das wird natürlich Wahnsinn. Und da habe ich mich ja wirklich gefragt, warum ist darauf noch nie jemand gekommen?
Ja, ne?
Also ein Campus.
Die ganze, wenn du auch die amerikanische Campus-Stories dir in den letzten Jahren mal so anschaust, also irgendwie an der Universität von Austin, die kämpfen ja alle darum, dass Leute zu ihnen kommen und da viel Geld ausgeben für eine Ausbildung. Und die Mittel, mit denen die das machen, sind echt haarsträubend, weil eine Universität von Austin wird gerade ein Wasserpark gebaut am Campus mit Lazy River. So, wo da kannst du dann in so einem Reifen liegen die ganze Zeit und mal schön die Seele baumeln lassen. Und das ist halt so typisch für die neue Zeit, in der wir irgendwie in den amerikanischen Universitäten leben. Und Two Point Campus greift das jetzt auf. Finde ich super.
Und wie gesagt, das ist eine Idee, da hätte man vorher drauf kommen können, weil schon allein aus der Popkultur gibt es da einfach so viele Geschichten. Also von diesen Geheimgesellschaften angefangen, die Partys, aber auch ja wirklich interessante Wissenschaft und dieses Leben dort. Also ich meine, es ist ja quasi wie so eine Kleinstadt. Mega gute Idee. Das wird super funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Habe ich auch richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf.
Ich auch. Vor allen Dingen auch ein super Team. Und die kriegen das auch hin. So,
ja,
ne? Die haben,
also Two Point Hospital war super. Ja.
War super. War mir ein bisschen zu abgedreht.
Gibt's auch im Game Pass. Im Ernst.
Ja, auch ein Spiel, das dir sehr gefallen wird, das hast du vielleicht auch mitbekommen, dass es kommt, Mario and Rabbids 2.
Nein.
Doch.
Das kommt. Boah.
Ja.
Boah. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das war ja damals eine Empfehlung aus unserem Forum, dass ich das spielen sollte mal. Und mein Gott, war das eine gute Empfehlung. Boah, war das eine gute Empfehlung. Ich habe wirklich den ganzen Urlaub 2019 oder wann das war, habe ich beträchtliche Teile damit verbracht, Mario und Rabbids zu spielen. Was für ein großartiges Spiel. Wie toll die diese XCOM-Formel selbst interpretiert haben mit frischen Ideen. Was für eine gute Nachricht, dass dieses Spiel kommt. Beste E3 seit Jahren.
Ja, das freut mich, weil ich habe ja auch eine Switch und ganz ehrlich, meine Switch liegt jetzt seit einem Jahr oder so irgendwie einfach in der Ecke, weil ich nicht mehr damit spiele. So, und vielleicht ist das wieder das erste Spiel, was ich dann nochmal auf der Switch mir hole. Genau, ist leider so.
Ja, ich weiß nicht, für mich ist die Switch wirklich so ein Unterwegsgerät und so ein Urlaubsgerät und mehr halt nicht. Und
ja. Soll ich dir mal
Hades, was du ja wahrscheinlich letztes auf der Switch gespielt hast, kommt auch in den Game Pass übrigens.
Ja, das habe ich gesehen. Das ist sehr, sehr geil. Genau. Soll ich dir mal von einem Spiel erzählen, auf das ich mich am meisten freue auf der ganzen E3? Mit dem du null connecten kannst.
Das ist bestimmt jetzt irgend so eine Echtzeit-Scheiße.
Nee, also es wurde angekündigt und ich habe auf der Couch gesessen und habe so gedacht, yes, geil.
Was?
Bock drauf. Forza Horizon 5.
Ja, aber das finde ich schon auch gut. Nee. Das finde ich schon auch gut. Ja.
Weil ich habe das, ich habe ja die Baby Xbox und ich habe so viel Forza Horizon 4 auf dieser Xbox gespielt. Ich liebe, habe echt meine Liebe für Rennspiele durch dieses Spiel wieder entdeckt, Forza Horizon 4. Und jetzt freue ich mich einfach, dass der neue Teil. Und ich denke mir jetzt wirklich im Ernst, aber ich bin auch ein bisschen dumm im Kopf. Ich habe ja die kleine Xbox, ja. Und ich denke mir so, wenn ich die vielleicht verkaufe und die, größere hole, dann habe ich noch bessere Grafik.
Du Christian, ich habe das damals auch gespielt und ich habe ja wirklich sehr lange vorher keine Autorennspiele mehr gespielt. Und was ja bei Forza 4 ist, ist, dass wenn du in die Kurven gehst, dass da quasi diese Blätter sind in grün, gelb, rot, wo du dann halt sehen kannst, ob du die Kurve zu schnell nimmst und die dann quasi so runtergehen, wenn du bremst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe ja viel Formel 1 gespielt dann und weil ich aber davor, ich glaube, 20 Jahre keine Rennspiele gespielt habe, frage ich mich, und beim Formel 1 Spiel ist es nämlich genauso, frage ich mich, seit wann es das gibt? Weißt du das?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe so ein Gefühl, das ist vielleicht so eine Project Cars-Erfindung oder irgendwann muss das mal jemand erfunden haben. Ja, dann haben sie Leute gedacht so, ja, na klar, so ja, genau. Macht man das.
Weil ich dachte mir auch so, ach, das ist ja interessant. Aha. Und ist echt, also keine Ahnung, also als ich Autorennspiele gespielt habe, gab es sowas auch nicht. Ja, ist aber geil. Ich finde das super. Ich liebe es, dabei zuzusehen, wie diese Teile da plötzlich in grün werden und dann umkippen und so. Das finde ich sehr entspannend.
Ich liebe halt an der Forza-Reihe vor allen Dingen, dass man auch einfach mal abschüssig fahren kann und trotzdem noch Punkte kriegt. Das ist alles so, du kriegst für jeden Scheiß Punkte und es macht einfach richtig Spaß. So einfach mal so aus einem ganzen Lattenzaun umzumähen, kriegst einfach mal 1000 Punkte. Ist geil.
Ja, genau.
Apropos geil, wir haben es in der letzten Folge von die LGS Super League erwähnt, den Vorgänger. Wie gesagt, das ist meine größte Enttäuschung aus dem Jahr 2011. Und jetzt wurde der Nachfolger angekündigt, Rocksmith Plus. Ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht tue ich mir dann wirklich nochmal eine Gitarre und versuche das nochmal.
Ja, komm. Natürlich.
Ja, oder? Oder?
Ja, natürlich. Weil
das sieht schon echt geil aus. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, so jetzt aus Anlegersicht von Ubisoft, wir müssen echt nochmal die beste Gaming-Achse irgendwann machen, finde ich das so von Ubisoft einen der schlauesten Moves, den sie seit langer Zeit gemacht haben. Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Werbung ich bei YouTube habe für irgendwelche Piano-Lern-Apps, die genau dasselbe Geschäftsmodell haben, wo du praktisch dein iPad dann dahinstellst und dann lernst du so ein bisschen was und so. Und das jetzt aber Ubisoft mit einer Marke, die sie schon entwickelt haben, mit einer Software, die sie eh schon haben, auf die Idee gekommen ist zu sagen, ja, wisst ihr was, wir müssen in diesen komischen Software-Lernmarkt da reingehen, der von irgendwelchen kleinen Startups gerade besetzt wird, und dann machen wir Rocksmith daraus. Das ist super smart. Das ist wirklich smart.
Das ist eine sehr interessante Perspektive, finde ich. Und ja, das kann wirklich stimmen. Also ich muss ja sagen, dass sogar ich in einem schwachen Moment mir überlegt habe, ob ich mir das nicht, also ob ich nicht vielleicht hier auch mal Gitarre und so.
Ja, ja, man fühlt sich dann so, ach okay, wenn ich das mit einem Spiel lernen kann.
Ich glaube auch, also weißt du, ich glaube, viele Spieler, die vor 10 Jahren noch so 23 waren, sind jetzt 33. Die wollen, wenn sie spielen, muss das einen Nutzen haben. Ja, dann wollen sie irgendwie auch, das muss dann irgendwie auch was voranbringen. Und die haben auch Geld, weil das war ja damals auch, das hat ja, glaube ich, damals schon 90 Euro oder so gekostet, oder? Oder mehr? Oder noch mehr mit Gitarre? War da nicht
die Gitarre? Nee, die war dabei. Nicht dabei. Nee.
Ah, okay. Okay, wurscht, auf jeden Fall haben die Geld. Und ich glaube, für die E-Gitarre, die man halt auch dazu kaufen muss. Und ich glaube, das ist sowas, das kaufen sich viele dann für ihren Hobbykeller. Ja, weißt du, wo sie dann das so... Das kann ich mir echt vorstellen. Und ja, ich vielleicht war das einfach 2011 zu früh. Und vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Am geilsten wäre es natürlich gewesen. Und dann würde ich hätte mir sofort Ubisoft-Aktien gekauft, wenn die das vor der Pandemie rausgebracht hätten.
Ja, ja. Boah. War natürlich schlechtes Timing. Vielleicht haben sie auch dann erst gemerkt, dass das vielleicht eine gute Idee ist, sowas zu haben.
Genau.
Ja. Genau. Was haben wir denn hier noch? Also so, es gibt echt ein paar Sachen. Jetzt, wo ich nochmal alles durchgegangen bin, was so gekommen ist. Ich glaube, die Nintendo Direct ist noch, aber ich war noch nie so der große Nintendo. Also schon, ich verteidige Nintendo natürlich immer, aber ja, ich brauche da jetzt nicht irgendwie den großen Wurf.
Ja.
Genau. Also. Hier stehen noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich zumindest erwähnenswert finde. Über eins haben wir heute schon gesprochen im Chat, und zwar Elex 2. Da freust du dich ja wie Schnitzel drauf.
Mega, mega. Kein gutes Spiel. Also Elex 1 war kein gutes Spiel. Aber ich mag halt Piranha Bytes. Also das sind halt Spiele, die sich dann doch irgendwie dahin spielen und so. Ich habe bei Elex 1 bis zum Schluss nicht verstanden, um was es da geht. Die haben dort so alles, also ich frag mich wirklich, wie der Pitch für dieses Spiel aussah oder das Brainstorming, weil, hey, lass in der Mittelalterwelt anfangen und dann haben wir hier noch eine Zukunftsfraktion. Weißt du, was echt geil wäre, wenn wir jetzt noch Endzeit reinbringen und noch so ein bisschen Mad Max. Und dann haben die das da alles vermischt und irgendjemand muss da noch gesagt haben, ja, aber was geil wäre, Jetpack. habe ich in Mass Effect 4 gesehen. Lass das auch noch mal reinmachen und so. Und also da ist ein total absurdes Spiel rausgekommen, was in seinen starken Momenten, ich glaube, das hat sogar Jörg Lübel oder 4Players auf jeden Fall geschrieben, so ein bisschen an Fallout erinnert. Also es ist so richtig so deutsche Fallout, ja, Elex, so. Aber natürlich, es ist halt insgesamt kein besonders gutes Spiel, aber trotzdem ein Spiel, was ich gerne gespielt habe, woran ich gerne zurückdenke. Ich glaube, kein Spiel für dich, das ist völlig, völlig ungepolished gewesen. Das Zweier wird bestimmt auch ungepolished sein, ich meine Piranha Bytes und so. Aber ich finde das halt, ich spiele das gerne und ich freue mich da richtig drauf. Ah ja, Elex 1 war auch richtig krass schwer. Das hat mich massiv gestört, muss ich sagen, rückblickend. Weil es gab immer so einen Weg, den man eigentlich nur gehen konnte. Ja? Und eigentlich war eine der größten Herausforderungen, immer herauszufinden, welche Quest die ist, die man eigentlich gerade überhaupt machen kann. Ja? Finde ich nicht so besonders gut. Haben sie, glaube ich, dann auch ein bisschen runtergesetzt. Und wenn sie aber aus diesen Fehlern gelernt haben, dann wird Elex eine solide 82 in der GameStar, eine solide 71 international und ein Spiel, das du nicht spielen wirst, aber ich mit großem Vergnügen.
Ja, aber ist es auch so, du hast gesagt, es ist schwer, aber ist es so schwer wie so ein Demon's Souls oder Dark Souls oder so? Oder
nee, weil auch? Du kannst ja die ganze Zeit speichern. Ne? Das ist wurscht, aber du gehst raus und dann kommt halt irgend so ein, wie heißen diese Teile, die so aussehen wie Hühner, Scavenger. Und dann war es das so. Und da musste ich erst dran gewöhnen. Und das ist kein gutes Design, wenn es quasi immer nur einen Pfad gibt, den du gerade machen kannst. Ne? Und dann machst du halt die Quest, dann steigst du wieder auf, dann kannst du eine andere machen. Aber ich meine, wie gesagt, die haben das dann, glaube ich, entschärft, weil es auch Beschwerden gab. Und dann ging das. Aber es ist jetzt nicht wie Dark Souls, weil du halt speichern kannst. Also ich glaube, und es ist, wie gesagt, auch nichts, was mit Skill zu tun hat, sondern es ist wirklich nur so rumprobieren.
Ja, ja, also ich spiele ja gerade ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich spiele gerade Demon's Souls, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und so langsam komme ich so ein bisschen in diese ganze Welt rein. Ich habe ja in einem legendären Moment den ersten Boss von Dark Souls 3 gelegt im Stream vor ein paar Wochen. Und seitdem habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und jetzt bin ich aber bei Elden Ring, über das ist die Überleitung natürlich zu Elden Ring, was ich hier gerade mache. Bei Elden Ring denke ich mir so, ich schaue mir diesen Trailer an und alle sind gehypt. Und bei mir löst es halt so null Gefühle aus. Und es tut mir so leid. Also ich habe mich schon gefragt, bin ich irgendwie, stimmt was mit mir nicht? Bin ich depressiv, dass ich nichts mehr empfinden kann? Oder keine Ahnung. So, was ist los? Warum löst der Elden Ring Trailer keine starken Gefühle bei mir aus? Und es ist halt so, I don't know. Es sieht irgendwie nach nichts aus.
Ich weiß nicht, um was es geht. Es interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, das ist so geil, als würdest du, ach, keine Ahnung, es kommt irgendwie ein neuer Star Wars Film in die Kinos und ich erzähle dir so, hey, ja, und dann kommt ein neuer Star Wars Film,
ja.
Ich weiß nicht, worum es geht, das interessiert
mich
nicht.
Ich kann mir das jetzt schon so vorstellen, ich bin jetzt halt einfach so der Boomer,
ja.
Also völlig so, es interessiert mich wirklich, also es mich. Nee, ich will geile Strategiespielscheiße spielen und nicht irgendwie hier Herr der Ringe nur mit viel sterben. Also, keine Ahnung.
Also würdest du sagen.
Aber der Trailer, also du willst ja sagen, das ist mega gehypt, aber der Trailer hat dich nicht.
Ja, genau. Sind alle okay. Bei mir, also ich komme wirklich so vor wie so ein Außenseiter bei mir irgendwie im Internet, weil alle finden es geil. Außer du jetzt. Also dann.
Ach, warte mal, da ist George. Ist George, ach, jetzt verstehe ich. Okay, warte, jetzt so langsam wird mein Interesse geweckt.
Genau. Also es ist das neue Spiel von den Dark Souls-Leuten mit einer Story von George R. R. Martin. So.
Oh.
Ja. Du bringst aber diese beiden Welten zusammen. Es sieht auch einigermaßen okay aus. Sieht ja echt gute Grafik, aber bei mir ist also okay.
Bei uns kehrt sich jetzt das so ein bisschen um, ist so langsam, verspüre ich einen gewissen Kitzel.
Ja.
Schau mir Screenshots an.
Ja.
Und das Erste, was ich mache, wenn wir jetzt aufhören, schaue ich mir den Trailer an. Aber ich wusste jetzt echt nichts, weil ich, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, echt mittlerweile, weißt du, du kennst doch das Phänomen der Banner-Blindness oder sowas, ne?
Also, ja.
Dass Leute quasi Banner, Werbebanner gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie da nie hinklicken und sowas. Und die registrieren sie gar nicht mehr. Und genauso geht es mir halt mit allem, was mit Dark Souls zu tun hat. Das wird einfach von so einem Filter einfach so ausgesiebt und kommt überhaupt gar nicht so weit, dass in meinen frontalen Kortex, weißt du?
Das ist sehr tragisch. Ja. Mhm.
Ja, okay, aber ich das war, weil, mein Gott, wenn es einen Easy-Mode gibt dazu, dann spiele ich es vielleicht. Weil
ja, also dann würde ich das natürlich ausspielen. Also ich werde das jetzt so vielleicht irgendwann mal, wenn nichts da ist. Weil ich habe nämlich jetzt festgestellt, dadurch, dass ich gerade Demon's Souls spiele, das ist ein perfektes Podcast-Spiel. Und das macht es dann für mich schon wieder interessant. Also wenn du halt diesen Boss 15 Mal versuchst zu legen und du kommst nicht weiter, ist es einfach ein gutes Podcast-Spiel. Ja. Ich habe noch vier Spiele auf der Liste. Übrigens, die große Frage, die wir im Forum dann später klären, ist, wird das geil oder welches Spiel davon wird am geilsten? Und ich fange mal mit den beiden, ich fange mal mit dem an, das garantiert nicht geil wird, aber du sich erwähnen will. Und zwar Guardians of the Galaxy bekommt jetzt ein Spiel von Square. Mhm. Und das ist alles ein bisschen weird, weil Square hat ja letztes Jahr dieses Marvel Avengers so richtig in den Sand gesetzt. Und das ist jetzt praktisch das nächste Ding, das auch aus dieser Lizenz entsteht. Und mein Gott, ich glaube, das wird wieder richtig scheiße. Und ich will einfach nur den Leuten bei Square zurufen, macht's nicht. Komm, macht irgend noch ein Final Fantasy, damit ihr endlich wieder Kohle verdient. So, hört auf mit dieser Lizenzscheiße, das bringt euch doch nichts. So, ihr verbrennt da Milliarden. Das ist so, ist komplett absurd. Okay, Millionen. Hunderte Millionen. Aber es ist echt krass. Das ist so, jetzt schon wieder so, du spielst die Guardians of the Galaxy, aber du spielst nicht alle, du spielst nur diesen einen Typ und dann muss man irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber Entscheidungen haben auch eigentlich gar keine Auswirkungen und es wirkt so ein bisschen wie so ein Spin-off, so ein Abklatsch von dem, was sie schon gemacht haben. Von daher so, wird schwierig an den Mann zu bringen. Kommt im Oktober. Dann, bevor wir jetzt über die beiden ganz großen Titel sprechen, der eine ist für uns beide ein großer Titel, der andere nur für mich, noch eine Überraschung, die niemand auf dem Schirm hatte. Und zwar, schau dir mal nach dieser Sendung den Trailer zu Redfall an. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Das ist ein neues Spiel von Arkane aus Austin. Also Arkane hat ja die Frankreich-Dependance und die Austin-Dependance. Und es ist so eine Art Koop-Vampir-Jagd-Spiel. So, wo du halt so eine Gruppe von coolen Menschen spielst, die auf Vampirjagd gehen in Austin. Irgendwo in den USA, so Minnesota und so, im Mittleren Westen. Das sieht wirklich cool aus, ganz neu. Irgendwie niemand hat das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass das in Entwicklung ist, dass das kommt. Und es kommt nächstes Jahr exklusiv für Xbox im Game Pass, weil es ist ja ein Spiel von Bethesda, ne? Also so Arkane gehört ja zu Bethesda auch. Ja. Genau, also Redfall sollte man sich mal anschauen.
Super.
Genau. Und dann, wo wir schon, bevor wir zum nächsten Bethesda-Titel kommen, über den wir sprechen müssen, noch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, mit dem ein Jahr gerettet ist, und zwar Battlefield 2042. Fuck, ist das geil. So, das ist so, dieser Trailer beinhaltet alles, was ich an Battlefield liebe, und hat alles das nicht, was ich die letzten beiden Spiele irgendwie vermisst habe. Das war jetzt falsch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also es hat nicht diese blöden Sachen, die irgendwie die letzten beiden Spiele hatten. Nämlich, das ist jetzt so richtig schnell, richtig absurd und einfach high-paced Zerstörungs-Action mit doppelt so vielen Spielern. Wenn ich von Trailer spreche, spreche ich nicht von dem Render-Trailer, den es auch gibt, sondern von dem Multiplayer-Trailer, der bei der Xbox-PK gezeigt wurde. Und das ist einfach schon richtig geil. Das sieht richtig gut aus, das neue Battlefield. Und ich habe krass Bock.
Und wie glaubst du, werden sich die Explosionen da präsentieren?
Hä? Wie meinst du das?
Ja, ich will halt wissen, ob es geile Explosionen geben wird.
Natürlich wird es da geile Explosionen geben. Richtig auf die Fratz bei diesem Spiel.
Super. So, ja. Okay, geil.
Genau.
Geil. Nee, so, also, wo bleiben denn jetzt hier die Strategie-Hits und die Rollenspiel-Hits?
Bitte? Ja.
Achso, Elex 2 hast du.
Nee, wir müssen noch über Starfield sprechen.
Starfield, ja.
Ja, genau. Starfield wurde, nachdem es irgendwie mal angekündigt wurde, vor 2 Jahren, jetzt gab es einen Render-Trailer und ein Datum, der 11.11.2022, 11 Jahre nach dem Release von Skyrim, kommt das neue Spiel von Todd Howard und Bethesda Gameworks. Und wir haben da schon drüber gesprochen die letzten Tage. Bei mir war es halt so, ich habe diesen Trailer gesehen und hatte ähnlich wenig Emotionen wie bei Elden Ring und war so ein bisschen so, sieht ganz nett aus. Aber dann, wenn ihr euch mit der E3 auseinandersetzt, müsst ihr nicht nur diesen Trailer schauen, sondern schaut euch auch das Video an, das die Washington Post gemacht hat. Die Washington Post war nämlich dort in im Studio bei Bethesda und hat sich das Spiel zeigen lassen und so ein bisschen erzählt so ein bisschen mehr von der Vision des Spiels. Weil, so wie ich das richtig verstanden habe, wird es sein wie eine Art Skyrim, nur mit Planeten statt mit Städten. Also man fliegt dann praktisch umher und dann ist da jetzt nicht irgendwie diese komische White Run Stadt und die Riverdale oder wie die heißt und so, sondern ist da einfach Planet A und der hat noch einen Mond und dann ist da irgendwie ein fettes Gebiet, das man abgrasen kann, um Aufgaben zu erledigen. Und das Ganze scheint so lange zu dauern, das ist jetzt wirklich lange in Entwicklung, weil Bethesda eine ganz neuen Engine filed. Es gibt jetzt die nicht mehr die Creation Engine, sondern die Creation Engine 2.0, die nur auf Next Gen läuft. Also es wird nicht mehr erscheinen für die PS4 und die Xbox 360, ja. Nee, Xbox One, so, meine Fresse. Und da hatten sie mich dann schon wieder. Ne? Also so diese Mischung aus wirklichem technischen Fortschritt, zumindest auf dem Papier oder der versprochen wird, plus ein No Man's Sky mit Rollenspielanteilen, da kriegt man mich voll mit.
Ja, mich auch. Also mir hat schon der Trailer gut gefallen, also einfach weil ich diesen Raumschiff, also diesen Stil, so Raumfahrtvisionen der 70er, 80er irgendwie sehr schön fand. Und ich habe so Bock auf, also ich habe erstens wahnsinnig Bock auf ein Rollenspiel von Bethesda und ich finde die Idee super. Also ein Skyrim im Weltraum, boah, Christian, hey, mein Gott, oh, das ist vielleicht sogar geiler als Mario and Rabbids.
Ja, das ist natürlich geiler als Mario und Dingsbums.
Boah. Also, und ich glaube auch, dass das geil wird. Also, ich habe da festen Glauben daran. Ich habe ja damals schon gesagt, dass Cyberpunk 2077 geil wird. Und Cyberpunk 2077 wurde natürlich sehr, sehr geil. Und ich bin mir genauso sicher, dass Starfield sehr, sehr geil wird.
Ich würde es mir auf jeden Fall mal wünschen. Also, ja. Was auch krass war, in der Microsoft PK war da Pete Hines, also von von Bethesda, und der hat dann gesagt, dass Fallout 76 das erfolgreichste Multiplayer-Spiel im Game Pass ist und dass es super viele Spieler hat. Und jetzt haben die noch eine neue Erweiterung angekündigt, die spielt dann wieder in Pittsburgh, also so ähnliche Area wie in Fallout 3 dann auch. Und ich glaube, vielleicht kommt das echt nochmal. Krass, oder?
Krass. Ja, naja, ich habe das gespielt ja auch gar nicht so kurz, das Fallout 76, und ich fand's gar nicht schlecht. Es ist halt nur überhaupt nicht mein Genre, weißt du? Also ich mag das überhaupt nicht, dass wenn ich da irgendwie mein Inventar durchgehe, dass ich dann schon wieder von Zombies angeknabbert werde und so. Und irgendwann fand ich auch dieses Crafting echt langweilig und sammeln und so. Aber ich habe das dann noch mal gespielt, als sie dieses ganz große Update hatten, dann mit Quests und so und NPCs. Und das war dann super. Also da gab es wirklich schöne Quests und es hat wirklich eine Zeit lang echt viel Spaß gemacht. Weißt du, dass ich Pete Hines mal getroffen habe auf so einer Gamescom?
Nee.
Und dann habe ich ihm die WASD gezeigt. Und dann meint er so, ah ja, I'm familiar with that und so, ich kenne die. So, was? Nee, never ever, du Lügner. Niemals. Also wirklich so, never ever. Wirklich so, nee.
Ja.
Nee. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.
Das ist ein bisschen wie Doris Dörrie. Wir waren auf mal so einer Veranstaltung, da ging es um Podcasts und da war da irgendwie Doris Dörrie und Alexander Waschkau von Hoaxilla. Und dann hat Doris Dörrie gesagt, dass sie immer ganz viel Hoaxilla hört. Ja, klar.
Genau. Hey, wenn uns irgendwelche Promis dort draußen, das Ding ist jetzt aber, wenn uns wirklich ein Promi jetzt zuhört, ja, und irgendwann mal äußert, dass er Last Game Standing hört, dann werden wir das natürlich auch nicht glauben, weil wir einfach schon so, so misstrauisch sind. Ja, okay.
Muss einfach Pete Hines bei der nächsten Gamescom mal fragen, ob er LGS hört.
Genau. Also wirklich. Ja, genau. Ja, gibt es sonst noch was? Wo ist denn jetzt das große Strategiespiel?
Age of Empires 4 kommt im Herbst raus. Ja.
Das eins vergessen, lieber Christian. Was denn? Dass 11-Bit ein neues Spiel angekündigt hat, von dem allerdings nichts bekannt ist. Das sind die, also 11-Bit kennst du, ne?
Ja.
Das sind die Polen, die Frostpunk gemacht haben. Das Spiel, bei dem du...
Ja, wo ich keine Lager gebaut habe, ja.
Genau, also wo deine Leistung noch etwas ausbaufähig war. Und die haben zumindest einen Trailer gezeigt und ich glaube, da war aber nicht viel zu sehen, sondern nur so Blut, das auf Schnee fällt oder sowas. So ganz mysteriös. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich ja sehr große Stücke halte. Ich halte Frostpunk für eins der besten Aufbaustrategiespiele aller Zeiten. Und die haben bisher bei allen Spielen, die sie gemacht haben, also auch das War of Mine und auch dieses Diablo-ähnliche, was um so eine Familie sich dreht. Weißt du noch, so in so einer Pixel-Grafik? Mhm. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Das ist auch im Game Pass. Children of Morta. Genau. Children of Morta. Und das war auch gut. Also es hat auch gute Kritiken bekommen. Und ich finde, die können was. Und ich freue mich, dass die ein neues Spiel machen.
Ja, ist das super. Nee, also klar, habe ich jetzt nicht dabei gehabt, aber was noch nicht angekündigt ist, kann man auch nicht dabei haben, Christian. Das ist ein
Schimmeron. Ja, ist
gut. Ich habe mal ein paar Sachen wirklich auch ausgelassen. Also zum Beispiel Replaced, könnte dich wahrscheinlich interessieren, ist so ein Pixel-Look Side-Scroller, der sehr, sehr düster ist. Der sehr, sehr düster aussieht und so ein bisschen Blade Runner-mäßig ist. aber es hat mich auch nicht abgeholt. Genau. Ja. Aber generell muss man sagen, also ich glaube, das Jahr 2021 wird auch wegen der Pandemie natürlich als eher schlechtes Spielejahr in die Geschichte eingehen. Also wird jetzt nochmal gerettet von Forza Horizon und von Battlefield, bitte. Und
vielleicht von Humankind.
Und von, wie heißt das, Horizon Forbidden West, kommt das nicht auch bald?
Kann sein, ja.
Und dann wird aber 2022 so richtig, da wird richtig abgeledert, wird da. Da geht es richtig los. 2022.
Also ich glaube, es war wirklich selten so einfach, einen Gürtel zu holen wie in diesem Jahr.
Ich glaube auch, ja.
Dass da niemand geschaltet hat und gesagt hat, hey, wir bringen unser Spiel, auch wenn es verbuggt ist, ein halbes Jahr vorher raus,
ja.
um einfach so der Einäugige unter den Blinden zu sein und den Gürtel zu holen. Das verstehe ich nicht. Also Pete Hines, der sicherlich ein großer Fan des Gürtels ist, hätte doch mal an sowas denken können.
Ja. Wir müssen einfach Pete Hines eine Gürteltrophäe schicken. So, dann schreibt er zurück, ja, hab ich schon.
Genau. Ja. Ja, vielen Dank, Christian, dass du mich jetzt hier auf den Stand gebracht hast.
Ja, ich habe dich, hab dich, wie man in Beraterkreisen sagt, aufgeschlaut.
Ja. Sehr gut.
Genau.
Und ja, dann, ja, vielen Dank. Also ich finde tatsächlich, also wie gesagt, Elex 2, Starfield und Mario vs. Rabbids, das werden meine Spiele. Das sind so meine Spiele der E3. Und ich glaube, das war eine gute Messe.
So. Ja.
Eine gute Messe. Ist die E3 noch eine Messe? Kann man das noch so bezeichnen?
Es ist ein... Die E3... Kennst du das aus der christlichen Lehre? Gibt es die heilige Dreifaltigkeit und da gibt es ja Jesus, Gott und den Heiligen Geist. Ja. Und Jesus ist ja das Fleisch gewordene von göttliche, ja, und da würde ich eher sagen, so ein Jesus ist halt so eine Messe, die kannst du anfassen, die riecht, und ne, so ein bisschen Dings, und jetzt die E3 ist eher wie so der Heilige Geist, das ist irgendwie so, niemand weiß genau, was es ist, so eine Online-E3, keiner checkt das so wirklich, aber sie ist da.
Mhm. Ja. Sehr, sehr schöner Vergleich.
Sehr schön. Ja, genau so ist das. Ja.
Okay.
Genau so. Gut, dann.
Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Habt einen guten Sommer. Geht raus. Spielt nicht so viel. Ciao.
Ciao.